Es ist gleich 14.28 Uhr. Sie hören SWR Kultur am Samstagnachmittag. Heute aus dem Pop-Up-Studio in Mainz, wo es sich auch schon ganz gut gefüllt hat. Wir haben hier viele Zuschauer sitzen. Wer einen Ausflug durch Rheinhessen macht und Wein mag, den wird das in eine der vielen Straußwirtschaften ziehen. Viele Weingüter vermarkten so ihren eigenen Wein, servieren dazu einfache, selbst zubereitende Speisen. Das ist eine gut gepflegte Tradition, aber das war nicht immer so. Wie sich die Weingüter in Rheinhessen zu dem entwickelt haben, was sie heute sind, kann man anhand eines Weingutes in Essenheim sehr gut nachvollziehen. Der Winzer und Autor Andreas Wagner hat die Geschichte seiner Familie recherchiert und aufgeschrieben. Zwischen Reben und Rüben, eine Geschichte von Trauben, Wein und fünf Generationen heißt das Buch, das im Waldstein Verlag erschienen ist. Und ich freue mich, dass wir nun darüber sprechen können, denn Andreas Wagner ist hier zu Gast im SWR Pop-Up-Studio in Mainz. Hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Herr Wagner, Sie haben sich als Krimi-Autor einen Namen gemacht, aber von der Ausbildung her sind Sie eigentlich Historiker. War da die Erforschung der eigenen Familiengeschichte quasi gesetzt?
Ne, gesetzt war das ganz gewiss nicht. Nach meiner Doktorarbeit hatte ich eigentlich für mich beschlossen, nie wieder ein Buch mit Fußnoten. Und da kam mir Mord und Totschlag eigentlich gerade recht, um die Wintermonate als Winzer zu füllen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann nochmal was Historisches schreibe. Aber irgendwann ist man mürbe. Die Kisten stehen auf dem Dachboden. Die Mama erinnert einen immer mal wieder dran, da steht so viel Zeug. Guck doch mal rein, du hast es gelernt. Und dann, wenn man Blut geleckt hat, stürzt man sich dann rein in so eine Arbeit.
Okay, Sie haben für das Buch Interviews geführt, natürlich mit Ihren Eltern, aber auch Ihrer Tante. Mit Sicherheit sind da Familienerzählungen und viele Geschichten immer wieder weitererzählt worden. Gab es trotzdem etwas total Überraschendes für Sie?
Ach, für mich ist schon überraschend gewesen, wie frei viele meiner Vorfahren in ihrer Entscheidung waren, ob sie den Betrieb übernehmen oder nicht. Dass es auch schon um 1860, 70 Freiräume gab, wo ein Vorfahre von mir Vermessungswesen in Darmstadt studiert hat und alles tun wollte, nur nicht Winzer und Landwirt zu werden. Und das Schicksal, der Tod seiner Schwester, hat ihn dann dazu geführt und auch dazu gezwungen, den Betrieb zu übernehmen. Also das sind schon Dinge, die einen dann auch in der eigenen Familiengeschichte überraschen.
Mhm. Was mich wiederum überrascht hat, war, der Wein war lange Zeit nur Nebensache. Anfangs hatte Ihre Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Vieh und Äckern. Der Wein war eher ein Zuverdienst, aber auch ein Spekulationsobjekt. Wie hat das funktioniert?
Och, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Man hat sich vor 100 Jahren nie alleine auf den Weinbau fokussiert, weil das viel zu risikoreich war. Die Ertragsschwankungen, die waren immens, von Totalausfällen bis hin zu reichen und gesegneten Jahren, in denen es dann aber auch zu viel gab und die Ware nichts oder wenig gekostet hat. Also von daher war dieser Mischbetrieb eigentlich immer die Garantie dafür, über Generationen hinweg, und bei uns sind das über 13 Generationen, den Laden am Laufen zu halten, die Familie zu ernähren und sicherzustellen, dass man nicht aus der Substanz lebt, sondern auch was hat, was man dann an die Kinder weitergeben kann.
Und trotzdem kam dann irgendwann die Spezialisierung auf den Wein. Erst das Vieh weg und dann die Äcker verpachtet. Warum dann doch?
Ja, ich glaube, das ist der ganz normale Weg, nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Bereichen der Landwirtschaft eine Spezialisierung. Die Geräte sind immens teuer und man kann dann nicht mehr alles richtig machen, sondern man fokussiert auf eine der Feldfrüchte, und bei meinen Eltern war es dann eben der Weinbau, wo dann der Fokus hinwanderte, und dafür sind wir unseren Eltern als drei Brüder auch sehr, sehr dankbar.
Ja, lange Zeit wurde Erbteilung praktiziert. Was bedeutete, dass die Äcker und Weinberge immer unter den Geschwistern aufgeteilt wurden, wodurch die Flächen immer kleiner wurden? Man versuchte den Verlust, der entstand, dass Töchter verheiratet wurden und ihren Erbteil mitnahmen, wiederum durch gewinnbringende Hochzeiten auszugleichen. Und das klingt so ein bisschen so, auch so, wie Sie das beschreiben, nach standesgemäßer Heirat in Adelsfamilien, wo die Braut eine ordentliche Mitgift mitbringen musste. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, natürlich stimmt dieser Eindruck. Also den Teilungsverlust auszugleichen und dieses typisch rheinhessische drum prüfe, was sich ewig bindet, das Hektar zu Hektar findet, was man mit so einem Augenzwinkern erzählen kann. Wenn ich mit Lesungen irgendwo anders unterwegs bin, die Norddeutschen, die kennen das auch, und im Süden kennt man das auch. Ich glaube, das ist ganz normal und das zieht sich heute, wir lächeln dann immer so ein bisschen über die Landeier, ja, die vielleicht auch heute noch in diese Richtung denken, aber ich glaube, das ist überall verbreitet.
Ja, Familie ist ein sehr wichtiger Faktor auf so einem Weingut, und es ist selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche mithelfen. Ab wann haben Sie mitgeholfen?
ach, wir haben früh mitgeholfen. Mithelfen ist das eine und eingebunden werden ist das andere. Also wir sind von unseren Eltern schon sehr, sehr früh als 10-, 12-Jährige auch als adäquate Gesprächspartner und Mitentscheider wahrgenommen worden. Das heißt, wir mussten auch mithelfen, im Weinberg und auf dem Feld genauso. Aber gleichzeitig wurden wir auch mit einbezogen, wenn Entscheidungen über neue Weine anstanden oder auch mal über den Kauf eines Weinbergs. Also von daher hat man uns auch mit dem nötigen Rückgrat ausgestattet, da mitreden zu wollen und zu können.
Sie sprechen es im Buch selbst an, Herr Wagner, wenn man die eigene Familiengeschichte recherchiert. War da mangelnde Distanz sozusagen zum Untersuchungsobjekt ein Problem?
Nee, also ich würde sofort Nein sagen, aber gut, ich habe natürlich eine mangelnde Distanz. Ich habe das schon versucht als Historiker auch mit der nötigen Einbettung. Also es ist nicht eine Familienchronik, die da entstanden ist, sondern im Prinzip exemplarisch an unserem Familienbetrieb mal zu zeigen, wie Abertausende von Gemischtbetrieben im deutschen Südwesten, aber auch in anderen Regionen Deutschlands funktioniert haben über Generationen. Und ich wollte vor allem eins deutlich machen, wir haben eine sich deagrarisierende Gesellschaft. Warum entscheidet man sich trotzdem dafür, den Betrieb der Eltern oder den Betrieb der Familie zu übernehmen? Welche Faszination birgt das, wenn man sagt, wir machen das seit 400, 450 Jahren? Das ist eine ganz tolle Sache und das wollte ich einfach rüberbringen.
Ja, und gerade Sie waren ja unterwegs, Sie waren in Leipzig, Sie haben in Prag studiert und sind aber zurück auf die heimische Scholle. Was macht für Sie diese Faszination aus?
Für mich macht das aus, wir sind, meine Frau und ich, zurückgezogen, als wir schon ein Kind hatten. Und es ist natürlich faszinierend, die Kinder groß werden zu sehen in diesem Umfeld, in der Großfamilie. Man kann sich aufeinander verlassen, unterstützt sich gegenseitig. Und einen eigenen Hof, ein eigenes Weingut zu gestalten und zu führen, das ist eine absolut spannende Herausforderung. Und das haben wir, glaube ich, alle nie bereut, zurückgekommen zu sein.
Vielen Dank, Andreas Wagner. Wir sprachen über sein Buch Zwischen Reben und Rüben, eine Geschichte von Trauben, Wein und 5 Generationen. Und das Schöne ist, Andreas Wagner bleibt noch ein bisschen bei uns im Pop-Up-Studio in Mainz. Er wird uns nämlich noch einen Ausschnitt aus seinem neuen Buch lesen. Herr Wagner, welche Passage haben Sie ausgesucht?
Ach, es geht um die Anschaffung einer Badewanne durch meinen Urgroßvater.
Ah, das klingt interessant. Dann bitteschön.
Mit der Schwiegertochter aus der Ilsheimer Straße kam erneut eine fleißige Frau in die Hauptstraße. Marie zeichnete das nötige Selbstbewusstsein aus, ihrem Ehemann Paroli zu bieten. Sie wusste sich durchzusetzen und das bekam mein Urgroßvater, der Jean, schnell relativ deutlich zu spüren. Sie war eine großzügige Wirtschaft und ein modernes Wohnhaus gewöhnt. Ihr Vater hatte neu gebaut, Seidentapeten gab es in ihrem Elternhaus zwar nicht. Marie war aber in einem repräsentativen Backsteingebäude mit hohen Decken und lichten großen Fenstern aufgewachsen. Sie wollte daher ein großes Küchenfenster. Als erstes musste dafür die Mistgrube weichen, die sich direkt darunter befand. Die schien sie beim Blick auf den Hof zu stören. Danach ging es an das Badezimmer. Bisher gab es so etwas nicht in dem Gebäude aus dem frühen 18. Jahrhundert. Im Obergeschoss wurde ein Raum dafür hergerichtet. Der Boden bekam einen Estrich. Die Badewanne stand bald darauf. Jahrzehnte später befand sie sich noch immer an der gleichen Stelle. Gebadet hatte darin bis dahin aber niemand. Unbenutzt und ohne Wasseranschluss verkam das Bad im Rohbau zu einer Lagerkammer. Irgendwann dazwischen diente die Wanne kurzfristig als Schlafplatz für einen Mitarbeiter. Das ist anscheinend das einzige Mal gewesen, dass eine Person wirklich in ihr lag, wenn auch nur mit einer Bettdecke ohne wärmendes Wasser. Der ehemalige Mitarbeiter kam Jahre später sogar mit seiner Familie aus den USA und wollte den Kindern die Wanne zeigen, in der er geschlafen hatte. Meine Oma Emilie wusste das beherzt zu verhindern. Sie behauptete, im Obergeschoss sei mittlerweile alles vollständig umgebaut und der betreffende Raum nicht mehr zu erkennen. Ein Badezimmer wurde viel später erst im Untergeschoss eingerichtet, weil es dort einfacher war, einen Wasseranschluss zu verlegen. Bautätigkeit bedeutete Unruhe. Sie kostete Geld und der wirtschaftliche Nutzen ließ sich schwerlich in einer irgendwie gearteten Rendite bemessen. Ob das der Grund dafür war, dass das Badezimmer, das Jean für seine Frau begann, jahrzehntelang im Rohbau festhing und nie fertiggestellt wurde? Selbst mein Vater, der die Wanne später, Jahrzehnte später entsorgte und an dieser Stelle wirklich ein Bad mit Wanne einrichtete, wusste darauf keine Antwort.
Vielen Dank, Andreas Wagner. Zwischen Reben und Rüben, eine Geschichte von Trauben, Wein und 5 Generationen heißt Ihr neues Buch. Es ist erschienen im Waldstein Verlag. Herr Wagner, wir haben es vorhin schon angesprochen. Sie schreiben eigentlich Krimis. Jetzt ist ein erstes Sachbuch herausgekommen. Wann haben Sie überhaupt mit dem Schreiben angefangen? Wie haben Sie das entdeckt für sich?
Ach, geschrieben habe ich schon während des Studiums. Als Historiker muss man das. Danach kamen wissenschaftliche Arbeiten, eine Doktorarbeit. Und dann war so eine Phase, die Rückbesinnung auf das Weingut, der Einstieg in den Betrieb und dann dieser Wechsel zwischen viel zu tun im Sommer und relativer Ruhe über die Wintermonate. Und da kam mir so die Idee, dass ich die gerne mit eigenen Geschichten füllen wollte. Und 2006 habe ich meinen ersten Roman geschrieben.
Ich wollte Sie gerade fragen, weil Sie ja in dem Familienbetrieb mit Ihren beiden Brüdern arbeiten. Welchen Anteil macht das Schreiben aus und welchen der Wein?
Ach, der Wein ist die Hauptbeschäftigung. Auf jeden Fall, auf den wollte ich auch nicht verzichten. Meine Brüder, unsere Frauen, alle zusammen, auch meine Eltern, wir sind ja so ein Großfamilienprojekt und da kann man über den Winter dann schön so ein bisschen wie beim Fußball verschieben, sodass meine Aufgaben von den anderen, von meiner Frau, meinen Brüdern und meinen Schwägerinnen übernommen werden. Und für mich öffnen sich da Zeitfenster zum Schreiben.
Wenn Sie sich entscheiden müssten, wäre es der Wein oder wäre es das Schreiben?
Verzichten wollte ich auf gar keinen Fall auf das Winzerdasein. Auf gar keinen Fall.
Okay. Winzerinnen und Winzer müssen kreativ sein. Einfach nur guten Wein zu machen, reicht heutzutage nicht mehr aus. Sie bieten zum Beispiel in den Sommermonaten in Ihrer Straußwirtschaft auch viele Kulturveranstaltungen an. Welche Rolle spielt die Kultur bei der Weinvermarktung inzwischen?
Es ist zum einen natürlich ein Vermarktungsaspekt, zum anderen ist es aber auch einfach die Tatsache, dass man als Weingut oft einen großen, schönen, alten Innenhof hat. Das ist bei uns so. Und den ab und an mal zu füllen mit Jazz oder mit Theater, mit Lesungen, das macht einfach einen Riesenspaß und sorgt auch für uns, bei uns, auch bei uns auf dem Dorf, für einfach ein bisschen kulturelle Abwechslung.
Ganz herzlichen Dank, Andreas Wagner, für Ihren Besuch bei SWR Kultur in unserem Pop-Up-Studio in der Mainzer Innenstadt.
Sehr gerne.